Ich bin Dr. Christine Blume, ich bin Schlafforscherin und Schlaftherapeutin und ich kommuniziere auch sehr gerne über Wissenschaft und deshalb habe ich auch einen Podcast bei Deutschlandfunk Nova.
Hallo liebe Christine, schön, dass wir dich heute hier in unserem Podcast begrüßen dürfen. Zum Warnwerden ein paar kurze Fragen. Was ist deine Lieblingsfarbe?
Irgendwas zwischen Orange und Lila.
Cello oder Geige?
Cello.
Basel oder Salzburg?
Darf ich auch beides sagen? Ja.
Tagaktiv oder nachtaktiv?
Tagaktiv.
Baseldeutsch oder Zürichdeutsch?
Baseldeutsch.
Wann hattest du die letzte schlaflose Nacht?
Ich glaube wahrscheinlich letztes Jahr Anfang Juli, da hatte ich ein paar schlaflose Nächte, ja.
Wir haben in den letzten Tagen unsere Community gefragt, was sie schon immer von einer Schlafforscherin wissen wollten. Die Zuschriften waren zahlreich. Das Interesse an dir, an deiner Person und an dem Thema scheint sehr groß zu sein. Und deswegen haben wir uns dazu entschlossen, die Fragen nicht zu kappen bei vier, sondern tatsächlich einige mehr zu stellen. Lass uns einsteigen mit der Frage, lässt sich die individuell notwendige Schlafdauer gezielt beeinflussen, sodass der Körper mit weniger Stunden Schlaf auskommt und dennoch erholt ist?
Ganz kurze Antwort, nein. Also die Schlafdauer ist individuell und ist ja auch zwischen Menschen verschieden. Aber wir können nicht trainieren, weniger zu schlafen oder effektiver oder effizienter zu schlafen, um dann eben weniger Schlafzeit zu benötigen.
Was sind da so die Gründe dafür?
Es hat wahrscheinlich eine genetische Basis. Also man kann grob sagen, dass die Menschen, die weniger Schlaf benötigen, dass da die Prozesse, die im Schlaf ablaufen und ablaufen müssen, ja, wahrscheinlich einfach in kürzerer Zeit ablaufen als bei Menschen, die mehr Schlaf benötigen.
Aber heißt das dann, dass weniger Schlaf, dass es trotzdem eine Mindestdauer an Schlaf braucht pro Nacht, damit man gesund bleibt?
Also empfohlen werden 7 bis 9 Stunden pro Nacht für gesunde Erwachsene. Da sieht man auch schon, das ist eigentlich schon eine recht große Spanne. Also persönlich, ich bin bei 8, vielleicht sogar 8,5 Stunden benötigter Schlafdauer. Für mich wären 7 Stunden zu wenig. Kann ich natürlich auch mal machen. Nicht so gern und auch gerne nicht über mehrere Tage. Dann muss ich irgendwann Schlaf nachholen. Und es gibt aber natürlich auch Menschen, die davon abweichen, also gerade nach unten. Also es gibt Menschen, die bleiben auch dauerhaft gesund, selbst wenn sie nur ungefähr 5 Stunden pro Nacht zum Beispiel schlafen. Also da gibt es diese Extreme. Da weiß man auch, da gibt es bestimmte genetische Veränderungen, die dann mit dieser kurzen Schlafdauer einhergehen.
Wieder was gelernt.
Ja. Nächste Frage aus der Community. Sollten Unternehmen und Schulen den Beginn der Arbeitszeiten bzw. Schulzeiten anpassen, um einen besseren Schlaf und einen besseren Schlafrhythmus zu ermöglichen? Und wenn ja, welche Uhrzeit wäre ideal?
Grundsätzlich muss man, glaube ich, sagen, ja, also ein Beginn um 8 Uhr morgens oder vielleicht sogar noch früher, das ist für die meisten Menschen zu früh. Denn wenn man sich so die Verteilung der, wir sprechen da von Chronotypen anschaut, also eine individuelle Präferenz für ein Schlaffenster und auch ein Wachfenster, dann haben die meisten Menschen so eine Tendenz zum Spättyp. Also sagen wir Mischtypen mit einer Tendenz zum Spättyp. Die gehen vielleicht gerne um 23.30 Uhr, um 0 Uhr, um 0.30 Uhr oder um 1 Uhr schlafen. Und wenn wir jetzt sagen 0 Uhr bis 8 Uhr morgens, dann wird es mit einem Arbeitsbeginn um 8 Uhr morgens schon schwierig. Was man dazu auch, dass die Schulen angesprochen sagen muss, ist Jugendliche nach der Pubertät oder auch junge Erwachsene, so Anfang 20, haben so die maximale Spätheit, die sie in ihrem Leben erreichen werden. Das heißt aber auch, die haben eigentlich den größten Konflikt von innerer Präferenz, also biologischer Präferenz für ein bestimmtes Schlaffenster und gesellschaftlichen Rhythmen. Das heißt gerade, und da ist die Forschung wirklich sehr eindeutig, gerade für ältere Schülerinnen und Schüler wäre ein Unterrichtsbeginn vielleicht um 8.30 Uhr oder so empfehlenswert. Und auch im Arbeitskontext wäre es natürlich empfehlenswert, wenn man zumindest eine gewisse Flexibilität erlaubt.
Mit Gleitzeiten oder so.
Mit Gleitzeiten oder Kernzeiten. Denn was man natürlich auch sehen muss, Schlaf findet in einer Gesellschaft statt. Das heißt, der Schlaf und der Schlafwachrhythmus, die sind natürlich nicht entkoppelt von Zugabfahrtszeiten, von bei Eltern, die Zeiten, in denen sie überhaupt Kinder betreuen können. Ja, die Arbeitszeiten spielen natürlich auch wieder eine Rolle. Aber da eben eine gewisse Flexibilität zu erlauben, um dann eben auch möglicherweise, und das funktioniert auch nicht in allen Berufsbereichen, aber in einigen Bereichen oder vielen Bereichen kann man sich eine gewisse Flexibilität erlauben, sodass dann auch Menschen individuell ihren Arbeitsbeginn so legen können, dass es eben ihrem biologischen Rhythmus am nächsten kommt.
Aber das heißt ja auch, dass unsere Gesellschaft dann eher die Frühtypen bevorteilt.
Ja, unsere Gesellschaft bevorzugt Frühtypen. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, naja, warum tut sie das? Ich weiß die Antwort nicht, aber man kann spekulieren, dass, als man sich mal überlegt hat, 8 wäre ein guter Arbeitsbeginn. Das war vielleicht in der Industrialisierung. Also da kamen wir eigentlich aus einer noch sehr viel mehr landwirtschaftlich geprägten Gesellschaft heraus. Und es ist nun mal so, wenn man viel Zeit im Tageslicht verbringt und sich insbesondere auch am Morgen viel Tageslicht aussetzt, dann verschiebt man den Chronotyp eher ein bisschen Richtung Frühtyp. Das können wir auch alle machen. Also Licht am Morgen verschiebt den Beginn der nächsten inneren biologischen Nacht auf einen etwas früheren Zeitpunkt. Und vielleicht war unsere Gesellschaft damals einfach ein bisschen früher dran. Also wir hatten eben nicht diese Tendenz zum Spättyp, sondern wir hatten vielleicht eher wirklich einen Mischtyp, vielleicht sogar mit einer leichten Tendenz zum Frühtyp. Und da muss man aber sagen, naja, dieser Arbeitsbeginn um 8, den man damals definiert hat, der passt einfach vielleicht nicht mehr zu der Gesellschaft, wie wir heute leben.
Wie so vieles.
Ja.
Das heißt, andersherum gesagt, könnte man es so sehen, die Erfindung der Glühbirne und jetzt die ganze Beleuchtung, die wir überall haben, hat unsere Chronotypen nach hinten verschoben.
Die auch, denn Licht am Abend hat eben diesen gegenteiligen Effekt, also es verzögert die innere Uhr und wir haben nun mal heute die Möglichkeit, die Nacht zum Tag zu machen, sprichwörtlich. Das hat sicher einen Effekt, aber wir arbeiten natürlich heute auch sehr viel mehr in geschlossenen Räumen. Wir verbringen sehr, sehr viel weniger Zeit draußen, wir sind auch weniger aktiv und all das könnte eben dazu geführt haben, dass es eher zu einer Verschiebung in Richtung spätere Typen kommt. Also es gibt auch Forschungen dazu, wie Menschen in präindustriellen Kulturen schlafen und zwar heute noch schlafen. Also das sind aktuelle Forschungsarbeiten. Und da sieht man eben, da orientiert sich der Schlaf-Wach-Rhythmus viel mehr an diesen Sonnenauf- und Sonnenuntergangszeiten und auch an der Umgebungstemperatur, die ja für uns heute auch eigentlich keine Rolle mehr spielt.
Je näher man zum Äquator geht, desto gleich bleiben, da sind ja die Uhrzeiten von der Sonne, meine ich jetzt. Ne?
Also es gibt keine Saisonalität mehr.
Genau. Das hat wahrscheinlich auch noch einen interessanten Einfluss auf den Schlaf, oder? Wenn man weiß, okay, abends um 6 wird es dunkel, morgens um 6 wird es hell, sich darauf einzustellen, also nicht, dass man dann gleich um 6 ins Bett geht, aber...
Also was man bei Menschen sieht, und zwar umso extremer auch, je weiter es in Richtung Norden meistens geht, also in den, ich muss mal überlegen, ich kann das immer nur auf Englisch unterscheiden, Breitengrad und Längengrad, aber es ist ja der...
Das ist Breite.
Das ist Breite, genau. Das ist immer Latitude auf Englisch. Komisch, warum kann man das nur in einer Sprache? Genau. Also wenn wir zum Beispiel in die skandinavischen Länder schauen, dann sind diese Einflüsse natürlich noch viel stärker. Und was man sieht, ist, dass Menschen, aber auch weltweit, berichten, dass sie zum Beispiel in den Wintermonaten tendenziell etwas mehr schlafen als in den Sommermonaten, also gerade dann, wenn es natürlich Saisonalität gibt. Und wir wissen zum Beispiel auch aus Studien, die allerdings die Probandinnen und Probanden zum Campen in die Rocky Mountains geschickt haben, also da gab es kein künstliches Licht, dass unter diesen Bedingungen auch die innere biologische Nacht im Winter deutlich länger dauert als im Sommer. Was eben auch zeigt, ja, auch die Biologie verändert sich von Sommer- zu Wintermonaten. Man muss dazu aber auch mal sagen, also wenn man dann Menschen untersucht in einer Gesellschaft, wie wir leben, also wo man eben Zugang zu künstlichem Licht hat, dann sind natürlich diese Effekte der Saisonalität deutlich geringer, als wenn man campen geht.
Back to Community. Kann Schlaf bei der Verarbeitung von Traumata helfen und welche Empfehlungen oder Techniken würdest du in diesem Zusammenhang geben, also auf abstrakter Ebene natürlich?
Ja, also ja, das ist eine Theorie, dass insbesondere der REM-Schlaf, also das kommt vom Englischen Rapid Eye Movement Schlaf, der assoziiert ist mit horizontalen Augenbewegungen, aber wir sind auch gelähmt. Und das Schlafstadium, in dem wir besonders intensive und bizarre Träume haben, also wir träumen in allen Schlafstadien, aber in diesem Schlafstadium sind sie besonders intensiv. Und da ist eine Hypothese, für die es auch durchaus Evidenz gibt, dass dieses Schlafstadium Erinnerungen wie so die emotionale Verpackung nimmt. Also es ist so ein neutralisierender Effekt. Die Verpackung, die kommt weg und es bleibt die Erinnerung aber eher neutral. Und das wäre natürlich etwas, was wichtig ist bei der Verarbeitung von zum Beispiel traumatischen Erlebnissen. Aber man muss natürlich auch sagen, insgesamt ist der Schlaf natürlich ein Zustand, in dem wir lernen, in dem wir vielleicht auch eben traumatische Erlebnisse einbetten können in die Erinnerung. Das ist ein wichtiger Aspekt bei der Verarbeitung von Traumata, aber natürlich auch ein Zustand, der uns die emotionalen Ressourcen im Endeffekt gibt, vielleicht dann auch besser damit umzugehen. Und Schlaf ist bei Traumata oder bei auch posttraumatischen Belastungsreaktionen ein wichtiges Thema. Ja.
Ist das dann mit ein Grund, wieso man so reizbar sein kann, wenn man zu wenig geschlafen hat, dass man diese Verarbeitung nicht...
Ja, also wenn wir vom Begriff Trauma ausgehen, dann zum Psychologischen, dann erleben wir natürlich im Alltag eigentlich keine Traumata.
Ich bezog mich jetzt aber auf das, was im REM-Schlaf passiert, wo du meintest, dass die Emotionen...
Ja, also würde ich jetzt vielleicht nicht so eins zu eins in Zusammenhang bringen, aber das ist natürlich was, das viele Menschen berichten, also gerade auch Insomnie-Patientinnen und Patienten berichten häufig, dass sie eben vermehrt reizbar sind aufgrund des Schlafmangels, wie sie sagen. Da denke ich, ja, das macht natürlich was mit unseren Selbstregulationsressourcen, um das mal auf psychologisch allgemeiner zu formulieren. Also wir können uns nicht mehr so gut selber regulieren, haben unsere Emotionen nicht mehr so im Zaum und dann erleben wir vielleicht Reizbarkeit oder sind auch anderen gegenüber mal eher unwirsch. Mhm. Genau. Aber ob das jetzt was speziell mit dem REM-Schlaf zu tun hat?
Eben diese Schlafphasen sind ja vermutlich auch etwas, was jemand mal in Anführungszeichen erfunden hat. Also ich glaube nicht, dass das in so Abschnitten eingeteilt ist vom Körper her oder
Nein.
das geht so.
Eben, das sage ich auch immer wieder. Ja, dann wahrscheinlich ältere Männer saßen ja irgendwann in den 60ern oder so, saßen halt vor Papier. Da waren immer 30 Sekunden drauf gedruckt, so Gehirnwellen im Schlaf. In den 30 Sekunden wir nennen das Schlafstadienklassifikation oder auf Englisch Sleep Staging. Wir sind heute immer noch bei den 30 Sekunden. Die haben das dann angeschaut und jetzt sieht es ein bisschen anders aus als vorher. Dem könnten wir doch jetzt mal einen neuen Namen geben. jetzt sieht es noch anders aus. Und das ist jetzt, da ist jetzt die Muskelspannung ganz weg und dann sind da Augenbewegungen. Dann Rapid Eye Movement. Ja, und natürlich, das ist im Endeffekt etwas, was künstlich definiert wurde. Natürlich gibt es diese Unterschiede, aber es gibt auch Zwischenstadien. Also ist es mir ein fließender Übergang. Und in kleiner Forschung versucht man dann schon auch immer wieder bestimmten Schlafstadien, bestimmte Funktionen zuzuschreiben. Aber man darf es auch nicht vergessen, dass wahrscheinlich auch der Wechsel, der im Lauf der Nacht immer wieder passiert, dass der vermutlich auch eine wichtige Funktion hat.
Welche Empfehlungen und Techniken würdest du Menschen geben, die Traumata haben oder traumatische Erlebnisse und sozusagen durch ihren Schlaf das verarbeiten wollen? Also gibt es da Möglichkeiten, wie man gezielt das vorbereiten kann?
Ja, also natürlich wäre das Ziel eine Verbesserung des Schlafs. Aber also ich komme ja aus dem Bereich Insomnietherapie und der große Unterschied ist, dass Patientinnen und Patienten, die ein traumatisches Erlebnis haben und unter einer posttraumatischen Belastungsreaktion leiden, häufig Albträume haben. Das ist ein Symptom einer posttraumatischen Belastungsstörung oder Reaktion. Und diese Albträume können natürlich sehr furchterregend erschreckend sein und können auch durchaus Angst machen. Also Patientinnen und Patienten können dann nachher wirklich auch, kann sein, dass die eigentlich versuchen, das Schlafen zu verhindern oder eben nicht zu schlafen, weil im Schlaf natürlich dann die Gefahr ist, dass diese Träume kommen. Und wenn man das jetzt vergleicht mit Insomnie-Patientinnen und Patienten, die nicht schlafen können, aber unbedingt schlafen wollen, dann haben wir ein nicht können, aber wollen und nicht können, aber vielleicht auch nicht so richtig wollen. Und insofern muss man da anders ansetzen und eigentlich eher sich auch am Trauma ansetzen, um eben darüber dann auch guten Schlaf wieder zu ermöglichen. Also da muss man schauen. Ich meine, es gibt natürlich auch Studien, inwiefern Medikamente hilfreich sein können und das kann sicher auch in der Anfangsphase dann hilfreich sein und dann. Aber der Weg würde da sicher eher übers Trauma führen als direkt über den Schlaf.
Nächste Frage aus der Community. Gibt es einen Zusammenhang zwischen Psyche und Schlaf?
Ja,
und ganz eindeutig. Und wenn ja, da hast du jetzt schon beantwortet, was ist dann die Grundlage für ein gesundes Schlafklima?
Ist die Frage, wie Schlafklima gemeint?
Also die Fragende meinte das tatsächlich im Zusammenhang mit der Psyche.
Ja,
okay. Ja, also man muss sagen, Schlaf findet zu großen Teilen im Kopf statt, nicht nur, weil da das Gehirn sitzt, sondern was wir auch bei Insomnie-Patientinnen und Patienten immer wieder sehen, ist, dass Gedanken zum Beispiel eine ganz große Rolle spielen. Also entweder Fehlannahmen oder dysfunktionale Annahmen über den Schlaf, sowas wie, ich muss mindestens 8 Stunden schlafen, um am nächsten Tag zu irgendwas zu gebrauchen zu sein. Also ich habe letzte Nacht nur 6,5 geschlafen und es geht trotzdem. Also das ist so, diese Überzeugung, die kann man haben, aber die hat meistens einen geringen Wahrheitsgehalt. Mhm. Aber das ist natürlich eine Überzeugung, die großen Stress macht. Und Stress ist nun mal der größte Feind des Schlafes. Und auch Gedanken, so kreisende Gedanken, Sorgen, die ja auch in der Nacht dann nochmal größer erscheinen als am Tag, auch die können natürlich den Schlaf beeinflussen und einen am Einschlafen oder wieder Einschlafen hindern. Und insofern muss man sagen, ja, die Psyche hat einen ganz, ganz, ganz großen Einfluss auf den Schlaf bis zu dem Punkt, dass die Insomnie, also eine nicht organisch bedingte Insomnie, also in den neuen Klassifikationskriterien wird ja gar nicht mehr unterschieden zwischen organisch und nicht organisch, dass die in dem Kapitel der internationalen Klassifikation von Erkrankungen steht, in dem psychische Erkrankungen klassifiziert sind, also Kapitel F. Ja, und wenn man sich jetzt fragt, was kann man dann vielleicht dem Schlaf Gutes tun? Also eine ganz wichtige Säule auch in der Insomnietherapie sind Entspannungsübungen. Und dann denkt man vielleicht, oh, das ist eine Entspannungsübung, kommt die Psychologin wieder. So, nein, aber das ist wirklich total hilfreich. Und ich rate auch immer jedem und jeder einfach mal für sich auszuprobieren, was ist denn eine Übung, die mir gut tut. Und das ist, kann bei dir eine andere sein als bei mir. Ich gehe sehr gerne über den Atem, weil man da sehr direkt auch einen Effekt spürt. Wenn man jetzt einmal summt oder singt, dann braucht man eine tiefe Bauchatmung und das beruhigt unmittelbar. Es gibt aber auch Menschen, die da körperliche Übungen bevorzugen oder auch gedankliche Übungen. Auch das kann man sich überlegen, genau. Und ja, man kann sich natürlich auch mit solchen dysfunktionalen Gedanken beschäftigen. So ansatzweise hoffe ich, die Frage hat es beantwortet. Ja,
wunderbar, super. An welche Stellen kann und sollte man sich bei Schlafproblemen wenden?
Ich glaube, der erste Weg ist immer der Hausarzt oder die Hausärztin. Das ist sicher gut. Und man sollte sich da vielleicht aber auch nicht dann mit einem Schlafmittel abspeisen lassen. Gerade bei kurzfristigen Schlafstörungen, also wenn man sagt, ich bin akut in einer sehr belasteten, sehr stressigen Phase und es ist auch absehbar dann und dann wieder vorbei, ich brauche jetzt einfach was, was mir beim Schlafen hilft, dann können auch Schlafmittel natürlich hilfreich sein. Gibt aber auch viele Menschen, die dann sagen, eigentlich will ich gar kein Schlafmittel. Was aber, wenn die Schlafstörungen dann länger anhalten, also über 3 Monate, dann sprechen wir von einer chronischen Insomnie, wenn eben, also Insomnie als Einschlafstörung und oder Durchschlafstörung mit auch einer Tagesbeeinträchtigung, dann ist nach Leitlinie eben die sogenannte kognitive Verhaltenstherapie bei Insomnie das Mittel der Wahl. Also eine kurze, fokussierte Form der Psychotherapie, in der Regel 8 Sitzungen, bei uns in der Klinik zumindest, die dann eben auch nicht nur eine symptomatische Behandlung, sondern eigentlich eine ursächliche Behandlung sein soll. Das ist das Mittel der Wahl. Gibt's Serviceantwort. In Deutschland gibt es auch 2 sogenannte digitale Gesundheitsanwendungen. Das sind die Apps auf Rezept, die man sich von jedem Arzt, von jeder Ärztin oder Psychotherapeutin verschreiben lassen kann.
Ja, perfekt, vielen Dank.
Was empfiehlst du Menschen, die einem Beruf nachgehen, der nicht ihrem Chronotyp entspricht?
Und die das wahrscheinlich auch nicht ändern können. Oder die Schichtarbeit.
Zum Beispiel Schichtdienst, genau.
Ja, also Schichtarbeit ist natürlich, insbesondere dann, wenn es Nachtschichten mit einbezieht, sehr belastend, nicht nur für den Schlaf, sondern auch für den Körper. Also wir wissen auch, ist auch das Risiko für körperliche Erkrankungen, auch für psychische Erkrankungen ist bei diesen Menschen erhöht, weil sie eben, sie schlafen nicht häufig nur zu wenig, sondern sie schlafen auch zur falschen Zeit. Mhm. Also sie schlafen zu einer Zeit, wo die innere biologische Uhr auf Tag steht und sie sind wach zu einer Zeit, wo die biologische Uhr auf Nacht steht, zumindest zeitweise, und haben eben auch immer wieder diese Rhythmuswechsel. Grundlegend kann man sagen, der Schlaf benötigt bei diesen Menschen einfach mehr Aufmerksamkeit. Also man muss versuchen, trotz dieser Gegebenheiten möglichst gut zu schlafen. Das sind natürlich dann auch Verhaltensstrategien, wie dass man am Tag für Ruhe sorgt, dass man die Klingel abstellt, dass man aber auch sowas wie Koffein oder auch Alkohol meidet. Beides Substanzen, die je nachdem auch den Schlaf stören können. Und das ist etwas, wo bei Menschen, die Schicht arbeiten, der Schlaf einfach mehr Aufmerksamkeit erfordert. Was man sonst auch noch empfehlen kann, wobei das häufig eher so die Arbeitgeberseite dann betrifft, es wird immer empfohlen, in die nächst spätere Schicht zu wechseln. Also man sollte von früh zu spät zu Nacht, okay, und dann hat man den Wechsel zu früh wechseln, denn das entspricht eigentlich einer Verlängerung des Tages. Man kann es auch vergleichen mit einer Reise nach Westen. Das fällt uns in der Regel leichter als eine Reise nach Osten. Mhm. Eine Reise nach Westen ist eine Verlängerung des Tages, nach Osten ist eine Verkürzung des Tages. Mhm. Und die unbeeinflusst ist der innere biologische Rhythmus unserer inneren Uhr, hat meistens eine Periodenlänge, die etwas länger ist als 24 Stunden. Mhm. Das heißt, das ist der eine Aspekt, weshalb es uns leichter fällt, uns an eine Verlängerung des Tages anzupassen. Und zum anderen ist es natürlich immer leichter, länger wach zu bleiben, als auf Kommando früher zu schlafen.
Also lieber nach San Francisco reisen als nach Tokio.
Ja.
Okay. Aber irgendwann muss man ja auch zurück.
Oder über San Francisco nach Tokio.
Ja, genau.
Okay. Eine Frage, die sich ein bisschen mit der ersten kreuzt, aber dann haben wir das vielleicht nochmal ganz deutlich gesagt. Die Bundeskanzlerin außer Dienst Angela Merkel hat einmal gesagt, sie könne Schlaf speichern wie ein Kamel das Wasser. Kann man Schlaf tatsächlich vor- oder nachholen?
Also vorschlafen kann man nicht, Schlaf nachholen kann man. Das Gefühl, dass man vorschlafen kann, kann sein, dass das manche Menschen haben. Ich glaube, es entspricht aber eher einer Situation, in der man halt sagt, okay, vor einer anstrengenden Arbeitswoche ruhe ich mich mal richtig aus, weil wenn ich von 100% starte, ist das halt einfach besser, als wenn ich bei 50% starte.
Psychologisch auf jeden Fall.
Ja. Genau, also man kann einen Akku ja auch nicht über 100% aufladen und genauso wenig kann man Schlaf vorschlafen. Schlaf nachholen kann man, und das machen ja auch viele von uns am Wochenende, dass man dann eben am Samstag oder Sonntagmorgen ausschläft, dass es dann vielleicht auch mal 9 Stunden oder sogar 10 Stunden sind. Das heißt, wir machen das einerseits über die Zeit, aber wir müssen das nicht nur unbedingt über die Zeit machen, sondern wenn wir eine Nacht sehr wenig schlafen, dann holt unser Körper automatisch in der nächsten Nacht Schlaf nach, indem er nämlich den Tiefschlaf einfach ein bisschen tiefer macht. Also der Tiefschlaf wird intensiver und dadurch holen wir Schlaf nach. Und das ist auch so, ich werde häufig auch gefragt, ja, aber wie viel Tiefschlaf sollte ich denn haben, wie viel Prozent? Ja. Also dein Körper weiß es wahrscheinlich am besten. Im Idealfall, glaube ich, stellt der Körper einen individuell passenden Mix aus Schlafstadien zusammen, sodass man eben am Morgen wieder erholt aufwachen kann.
Aber dazu habe ich auch noch eine Nachfrage, auch eine persönliche, weil egal wann ich ins Bett gehe, ich schlafe nie länger als, sagen wir mal, 8.
Ja.
Genau. Das heißt, selbst wenn ich um 1 Uhr ins Bett gehe, kann ich nicht plötzlich bis um 10 schlafen. Ja. Also ich wache auf.
Ja.
Wenn ich abends um 10 ins Bett gehe, werde ich auch so um 7 dann vielleicht ein bisschen früher wach, aber zumindest komme ich dann auf meine 8 Stunden. Das heißt, und das war immer so, auch schon als Kind, also ich konnte nie bis 9 oder 10 schlafen. Ich glaube, das kann ich an einer Hand abzählen in meinem Leben, dass das so lange ging. Und das ist irgendwie interessant und ich habe nie ganz verstanden, warum das so ist. Weshalb mir meine innere Uhr sagt oder so, jetzt ist Aufstehenszeit, egal wann du ins Bett gegangen bist.
Ja, also wir haben eben eine innere biologische Nacht, also das ist die Zeit der Melatoninausschüttung, Melatonin, also Hormon der Dunkelheit. Aber es gibt eben auch ein Gegenspielerhormon und das ist das sogenannte Cortisol. Und das steigt eben dann in den frühen Morgenstunden wieder an und fördert dann auch Wachheit. Und je nachdem, wie man da individuell einfach gestrickt ist, kann es dann sein, dass in dem Moment, wo die innere biologische Uhr dann auch auf Tag steht, dann ist es halt vorbei. Mhm. Manche Menschen können dann auch noch länger schlafen, manche nicht. Das ist sehr individuell. Es gibt auch Menschen, die, ich habe eine Bekannte, die sich noch nie in dem Leben einen Wecker gestellt hat. Mhm. Also die, wenn die weiß, sie muss um 4:30 Uhr aufstehen zum Flughafen, dann steht die um 4:30 Uhr auf.
Ich wache meistens auch immer vor dem Wecker auf. Ich stelle ihn zwar aus Sicherheit, aber ich wache eigentlich immer vor dem Wecker auf. Aber das kann ja auch heißen, dass sozusagen durch Stress und einer vielleicht chronischen Überproduktion von Cortisol oder Vorhandensein von Cortisol im Blut, dass das eben auch Auswirkungen hat auf den Schlaf.
Ja, aber das Cortisol zum Beispiel, da weiß man auch aus Studien, das antizipiert eigentlich den Aufwachzeitpunkt. Mhm. Also ich hoffe, ich kriege es jetzt richtig zusammen. Aber es gab eine Studie, die haben Probandinnen und Probanden ins Schlaflabor eingeladen und haben auch im Lauf der Nacht immer wieder Cortisol und Melatonin gemessen. Also die hatten einfach so einen Venenkatheter und dann geht es durch so ein Loch in der Wand und dann kann man von außen, kann man nicht so, ne? So immer wieder Proben nehmen. Und dann haben sie den Probanden gesagt, wir wecken dich, weiß ich nicht, um 5 Uhr nachts. Mhm. Und die anderen, denen hat man gesagt, kannst bis 8 Uhr morgens schlafen. Und dann hat man aber, unabhängig davon, was man ihnen gesagt hat, hat man sie halt dann doch geweckt oder doch schlafen lassen. Und man hat gesehen, dass bei denjenigen, denen man gesagt hat, wir wecken dich um 5, da stieg das Cortisol schon vorher an. Mhm. Das heißt, die Information, dass man zu einer gewissen Zeit geweckt wird, die sorgt dafür, dass der Körper auch schon Wachheit wie einleitet. Und das könnte nämlich dann auch erklären, warum man dann manchmal das Gefühl hat, ich war eigentlich vor dem Wecker auf.
Faszinierend. Mhm.
Noch kurz zum Schlaf nachholen, weil du hast gesagt, der Körper ist dazu in der Lage, Schlaf nachzuholen. Ja. Bin ich richtig in der Vermutung, dass man von dieser Fähigkeit aber nicht übermäßig Gebrauch machen sollte? Ja. Also der Körper ist ja nicht dafür designt, nach einer schlaflosen Nacht dann einfach wieder eine Nacht zusätzlich zu sich zu nehmen.
Also, 16 Stunden Schlaf.
Ich glaube, schlaflose Nacht ist auch tatsächlich, kommt zum Glück ja nicht so häufig vor. Also wenn, dann gewollt vielleicht. Ja, also du hast natürlich absolut recht. Empfehlenswert wäre ein regelmäßiger Schlafwachrhythmus und im Idealfall kommt man jede Nacht auf ausreichend Schlaf. Und es ist auch so, dass es gab eine Studie in Schweden, die haben zumindest geschlussfolgert, dass wenn man am Wochenende Schlaf nachholt und unter Woche ein bisschen kürzer schläft, dass das nicht die Mortalität steigert. Ich meine, ist ja schon auf der Habenseite, gell? Das passiert nicht, aber es gibt dann auch wiederum Untersuchungen, die sich das Ganze sehr genau im Schlaflabor angeschaut haben und die zu dem Schluss kamen, wenn man so die Stoffwechselebene betrachtet, dass man dann den Effekt von, ich glaube, sie hatten 4 Nächte zu wenig Schlaf, nicht ausgleichen kann. Mhm. Also zum Beispiel, da hat man sowas wie die Insulinsensibilität, also wie gut, oder es, man könnte sagen, es ist ein, wie kann ich das, genau, es ist ein Maß dafür, wie gut der Zuckerstoffwechsel funktioniert. Und da hat man eben gesehen, dass Menschen, die zu wenig schliefen und dann Schlaf nachgeholt haben, dass der Zuckerstoffwechsel sich nicht normalisiert hat, was auch potenziell dann ein Hinweis auf einen Risikofaktor für Diabetes Typ 2 sein könnte. Mhm. Wir wissen auch, Schlafmangel, gerade zum Beispiel bei Schichtarbeitenden, geht auch einher mit einem erhöhten Risiko für eben Stoffwechselerkrankungen wie Diabetes Typ 2 und Übergewicht. Mhm. Ja.
Ah, bin ich dran. Mhm. Welchen Einfluss haben die Schilddrüsenhormone auf den Schlaf?
Also klar, Hormone spielen auch immer eine Rolle für den Schlaf und bei Schilddrüsenhormonen ist es auch so, also wenn eine Überfunktion zum Beispiel kann den Schlaf negativ beeinträchtigen, während auch eine Unterfunktion dann wiederum dazu führen kann, dass man eher schlapp ist. Und, ja.
Eine Frage, die uns nicht von einem Mann erreicht hat, aber umso wichtiger ist, wie hängen der weibliche Zyklus und Schlaf zusammen?
Ja, auch da gibt es Untersuchungen und die zeigen, dass der Schlaf schon im Lauf des Zyklus schwankt. Ich glaube, man muss es immer ein bisschen trennen von der Frage, merkt man das?
Also kommt dann wahrscheinlich auf die
wir
Frau
merken
drauf
vielleicht,
an,
ja, oder? Wir merken vielleicht auch nicht unbedingt, dass unser Schlaf sich im Lauf der Jahreszeiten verändert, obwohl er es tut. Oder es fällt uns nicht negativ auf. Und also zum Beispiel, was man weiß, ist so die Zyklusmitte, also rund um den Eisprung, Ovulation, ist so hormontechnisch ein ganz, ganz guter Zustand auch für den Schlaf. Da berichten die meisten Frauen auch guten Schlaf, gerade wenn es dann auf die Menstruation wieder zugeht, also auf den Beginn auch des neuen Zyklus. Insbesondere natürlich bei einer prämenstruellen Symptomatik, da ist häufig auch der Schlaf betroffen. Also bei einer prämenstruellen Symptomatik ist es so, ja, ein Faktor, der häufig eine Rolle spielt. Und dann auch während der Menstruation, das ist halt einfach so, da hat man Schmerzen, muss man vielleicht auch mal nachts auf Toilette gehen, damit nachher das Bett nicht versaut ist. Das sind halt alles Dinge, die dann natürlich auch den Schlaf stören.
Aber ist, und wir sind ja hier unter uns, viele, viele Krankheitssymptome oder Krankheitsbeschreibungen in der Medizin sind ja sehr, sehr männlich geprägt. Also man hat ja über lange Zeit gar nicht gewusst, wie äußert sich ADHS bei Frauen. Offensichtlich ganz anders als bei Jungs. Also die sind dann nicht hibbelig, die Mädchen, sondern reagieren ganz anders. Das gleiche für Herzinfarkte. Ist die Schlafforschung auch in ihrer Klassifizierung und Beschreibung auch eher für den männlichen Typ geprägt oder siehst du da Bewegung, dass das sozusagen eben auch das mehr auf die Frauen jetzt ausgeweitet wird?
Tatsächlich unterscheiden wir in der Symptomatik eigentlich nicht zwischen Frauen und Männern. Und ich glaube aber auch, wenn man sich die Kriterien anschaut, also eben Einschlafstörungen und oder Durchschlafstörungen und oder Erwachen zu früh am Morgen plus Tagesbeeinträchtigung, das sind jetzt keine Symptome, wo man sagen würde, da ist es speziell männliches oder speziell weibliches. Und wir sehen auch alle Facetten bei Frauen und bei Männern. Was wir wissen, ist, dass einfach Frauen deutlich häufiger betroffen sind von Schlafstörungen. Also Frauen sind doppelt so häufig von einer Insomnie betroffen im Vergleich zu Männern. Und ja, aber was man schon sagen muss, ist eben zum Beispiel Thema Menopause. Ist ein Riesenthema. Viele Frauen berichten, dass sich der Schlaf in der Menopause verändert. Und zwar nicht nur von Hitzewallungen oder anderen schlafbeeinträchtigenden Faktoren, sondern eben auch darüber hinaus. Und da habe ich das Gefühl, da wissen wir noch extrem wenig. Es gibt auch quasi keine Publikationen, die Empfehlungen beinhalten, wie man Schlafprobleme in der Menopause vielleicht anders therapieren sollte oder worauf ein Augenmerk zu legen ist im Vergleich zu anderen. Also wir therapieren alles gleich. Natürlich versuchen wir immer zu individualisieren und sprechen dann natürlich auch über diese Themen, wenn die relevant sind. Aber da haben wir jetzt nicht so spezielle Tools, wo wir sagen würden, wenn menopausale Beschwerden oder postmenopausale Beschwerden im Vordergrund stehen, dann machen wir XY.
Was bedeutet spätes Essen für den Schlaf?
Also prinzipiell sollte man, also würde man empfehlen, so 3 bis 4 Stunden vor dem Schlafen gehen, die letzte Hauptmahlzeit zu sich zu nehmen. Das liegt nicht nur daran, dass sonst vielleicht einfach der Magen wehtut, wenn man auf der Seite liegt oder so. Das kann einfach unangenehm sein. Aber zu spätes Essen kann einfach auch den Schlaf stören, weil es kurbelt den Stoffwechsel an. Gerade vielleicht, wenn es ja schwer verdauliches Essen ist oder noch Alkohol im Spiel ist. Das ist ja, wenn man sehr spät ist, manchmal auch dann der Fall. Aber also ich glaube auch an dem Punkt, da sind wir halt schon so beim Punkt, wenn man jetzt wirklich jeden Abend kurz vorm Schlafengehen noch irgendwie eine Riesenportion Pasta isst, und sich dann darüber beklagt, dass man nicht so gut schläft, dann könnte man mal überlegen, ob da ein Zusammenhang besteht. Aber da kommen wir jetzt auch recht schnell in so einen Optimiererbereich rein. Ja. Also ja, also ich muss jetzt, also den letzten Kaffee trinke ich um 15 Uhr oder um 14 Uhr, um absolut sicher zu sein, dass da kein Effekt mehr da ist. Ja. Und die letzte Mahlzeit, also nee, 3 Stunden vorm Schlafen gehen, esse ich nichts mehr. Und danach esse ich nur noch irgendwelche, weiß ich nicht, Nüsse, weil ich irgendwo gelesen habe, dass die Melatonin beinhalten und dann hoffe ich, dass mein Schlaf dadurch besser wird. Und dann gehe ich um die Uhrzeit gehe ich ins Bett, weil das ist mein optimales Schlaffenster oder so. Das ist so, dann wird der Schlaf halt was total Verkopftes. Und ja, und was ist denn, wenn es dann nicht funktioniert? Und da muss ich immer sagen, ja, also mein Gott, wenn man halt mal abends zum Essen eingeladen ist und sich den Bauch vollschlägt, weil es gut schmeckt und vielleicht auch noch einen guten Rotwein dazu trinkt, dann bitte, aber wird er auch genießen. Und dann ist es vielleicht okay, wenn der Schlaf danach beeinträchtigt ist.
Sind rezeptfreie Melatoninpräparate nur ein Hype?
Jein. Also Es ist so, dass in unserer Leitlinie zur Behandlung von chronischer Insomnie Melatoninpräparate nicht zur Behandlung empfohlen werden, weil sie nicht ausreichend wirksam sind. Wenn man jetzt seine Schlafprobleme hat und dann in die Drogerie geht und sich ein Präparat holt und man hat das Gefühl, das hilft, dann habe ich dagegen nichts einzuwenden, weil wenn etwas frei verkäuflich ist und wenig wirkt, dann hat es halt auch meistens wenig Nebenwirkungen. Und das kann ja auch sein, dass da durchaus ein gewisser Placebo-Effekt dabei ist. Und das ist super. Mhm. Ja. Also der Placebo-Effekt, ich glaube, wir unterschätzen den immer. Ja, das ist super. Mhm. Und ja, also ich glaube, in dem Moment, wo man sagt, das hilft, ja. Generell muss man natürlich auch sagen, dass auch die Einnahme eines Melatoninpräparats nur eine symptomatische Behandlung ist. Wenn eine Schlafstörung eben chronisch ist, das heißt, die Schlafstörung länger als 3 Monate andauert. Und ich würde auch wirklich empfehlen, vielleicht sogar schon früher damit anzusetzen, also 3 Monate. Ich finde es immer so ein bisschen schwierig zu sagen, naja, okay, erst muss es chronisch werden und dann machen wir eine ursächliche Behandlung. Wenn man das Gefühl hat, man stößt da schon früher an seine Grenzen mit den Mittelchen, die man halt so in der Drogerie oder zu Hause findet oder man googeln kann, dann würde ich auch empfehlen, da schon früher anzusetzen. Da muss man sagen, ja, da empfiehlt die Leitlinie zu Recht und auf der Basis der existierenden Forschung eben einen psychotherapeutischen Ansatz, kognitive Verhaltenstherapie bei Insomnie, was einfach eine ursächliche Behandlung ist, in der Hoffnung, dass man dann vielleicht auch das Melatoninpräparat gar nicht mehr braucht.
Letzte Frage aus der Community. Was sagt die Schlafforschung zum Wundermittel CBD? Muss ich kurz nachschauen.
Es gibt keine guten Studien bisher, die CBD untersucht haben. Also die Studien, die es gibt, die deuten nicht in die Richtung, dass CBD einen schlafverbessernden Effekt hat. Man muss aber auch sagen, das liegt natürlich auch daran, dass es ganz viele unterschiedliche Darreichungsformen und Dosierungen gibt. Das heißt auch da, es kann gut sein, dass da irgendwie in 3 Jahren eine Studie rauskommt, die das Bild nochmal umkehrt. Aber insgesamt ist es schwer, eben aufgrund der unterschiedlichen Darreichungsformen und Dosierungen dann überhaupt Vergleiche zwischen Studien zu ziehen. Aber aufgrund dessen, was wir momentan wissen, würde ich es jetzt nicht empfehlen. Das Gleiche gilt auch für medizinisches Cannabis im Übrigen. Auch wenn ich weiß, dass man sich das in Deutschland, mir hat das jemand erzählt, ich selber ausprobiert, aber sehr leicht im Internet verschreiben lassen kann für Schlafstörungen. Auch wenn das Bundesinstitut für Arzneimittel, BfArM, sagt, dass eigentlich Ärztinnen und Ärzte eben sich über den Stand der Wissenschaft informieren sollen, bevor sie das medizinische Cannabis verschreiben. Also eigentlich würde die Wissenschaft eher sagen, nee, aber es geht wohl, finde ich ganz spannend. Ich weiß auch nicht, du bist ja Jurist, aber ob da in den kommenden Jahren vielleicht auch noch eine Nachregulierung stattfindet.
Ja, ich bin nur aufmerksam geworden beim Wort sollte, weil das heißt ja nicht müssen. Ne?
Nee, genau.
Das ist eine Empfehlung.
Ja. Und ich meine, auch da muss man sagen, ja, wenn man das Gefühl hat, es hilft, dann kann man das sicher machen. Aber es ist halt auch wieder symptomatisch. Also alle Mittel, die halt so einen Quickfix versprechen, ja, also nimmst eine Pille oder du rauchst irgendwas oder vapest irgendwas oder was auch immer, das sind halt symptomatische Behandlungen.
Aber das ist immer so, ne? Es gibt keine Abkürzungen im Leben. Man muss immer den ganzen Prozess durchmachen.
Ja, zumindest wenn man es nachhaltig machen
will. Richtig, absolut. Sehr schön. Ganz herzlichen Dank zum Abschluss dieses doch jetzt schon etwas mittellängeren Formats. Und bevor wir dann in das Interview einsteigen, gibt es noch die Schnellfragerunde. Die Idee ist ganz einfach. Du darfst nur mit Ja oder Nein antworten.
Oh je.
Gott. Und es sind auch nur Ja oder Nein Fragen.
Okay.
Denke ich. Und wir werden dann, wenn du etwas noch ausführen möchtest, die Gelegenheit dazu im Interview haben.
Ja, gut.
Wenn du nicht Schlafforscherin geworden wärst, hättest du dann Medizin studiert?
Ja.
Ist Schlaftracking sinnvoll?
Nein.
Macht Geld glücklich?
Nein.
Ist Wissenschaftskommunikation deine größte Leidenschaft?
Nein.
Bist du Perfektionistin?
Ja.
Sprichst du mit deinem Cello?
Nein.
Hast du Angst vor künstlicher Intelligenz?
Nein.
Hilft Cannabis, um besser zu schlafen?
Nein.
Glaubst du an das Gute im Menschen?
Ja.
War Biologie dein Lieblingsschulfach?
Nee.
Ist Schlaf die beste Medizin?
Das eine.
Glaubst du an Schicksal?
Nee.
Bist du Frühaufsteherin?
Nee.
Fühlst du dich in den Bergen wohler als am Meer?
Ja.
Gibt es zu wenig Schlafforscherinnen?
Ja.
Hilft dein Podcast über Schlafen zum Einschlafen oder beim Einschlafen?
Nee.
Sollte ich mein Smartphone nachts in den Flugmodus schalten?
Hast du das Gefühl, deine Träume verwirklicht zu haben?
Ja.
Sehr schön. Vielen Dank, liebe Christine. Dann lass uns in das Gespräch einsteigen. Gerne.